zwischen Hamburg und Haiti.
Von Insel zu Insel hüpfen, das ist immer eine tolle Art zu reisen und Menschen und Kulturen kennenzulernen. Egal ob im Nordmeer oder im Südpazifik. Und genau um dieses Island-Hopping geht es in der heutigen Ausgabe von Zwischen Hamburg und Haiti. Unsere Reise führt uns von der norwegischen Inselgruppe Vesterålen nördlich des Polarkreises über die Inseln des Great Barrier Reef vor der australischen Nordostküste bis auf die Stockholmer Stadtinsel Djurgården. Im Studio begrüßt sie Claudia Sarre. Der Norden Norwegens, am äußersten nordwestlichen Rand Europas, ist ziemlich weit weg von allem und deswegen sehr dünn besiedelt. Noch weniger Menschen leben auf den Vesterålen, eine Inselgruppe noch nördlich der Lofoten, mit weiten Moorgebieten und feinen Sandstränden, grünen Hügeln und rot- oder gelb getünchten Holzhäusern. Dorthin verschlug es vor 20 Jahren einen Norwegen-Fan aus dem niedersächsischen Rothenburg-Wümme. Gisela Jaschik hat ihn bei seiner Arbeit auf einem Fährschiff getroffen.
Ja, hergekommen bin ich wegen der großartigen Natur. Und das siehst du selbst hier, ganz beeindruckend. Auf der Außenseite der Vesterålen und hier geht auch die Bucht im Westen los. Wir sind ganz weit vorgedrungen, man kriegt natürlich das ganze Wettergeschehen ab. Der Golfstrom ist unmittelbar vor der Haustür her. Aber es kann auch unwahrscheinlich idyllisch sein.
Michael Jürgensen steht am Ruder der Tinden. Auf dem schmucken weißen Linienschiff ist der 54-Jährige Matrose, Maschinist, Postbote, einfach Mädchen für alles. Als Schnellfähre und auch als Ambulanzboot ist die Tinden mehrmals täglich zwischen Tinsøya, Dirøya und den anderen Inseln der Vesterålen unterwegs. Lebensnotwendig für die wenigen Bewohner der Eilande in der Westbucht, norwegisch Vestbygda genannt.
Das ist ein kombiniertes Schiff. Eigentlich meistens Passagierschiffe, aber für die Leute, die ja noch immer fest wohnen, Post und Waren, manchmal ein Auto, das kann schon eine Sensation sein. Und im Winter immer noch ein bisschen Fisch, ne? Das wird auch noch frischer Fisch geliefert.
Eine winzige, hügelig grüne Insel nach der anderen taucht auf. Feine weiße Sandstrände sind zu sehen, hier und da Holzhäuser. Die Fassaden leuchten pastellfarben im Sonnenschein. Ziegen und Schafe grasen auf den Weiden. Bis um 1970 lebten Fischerfamilien in den kleinen Inseldörfern. Heute stehen viele Häuser leer. Manche sind Wochenend- und Feriensitze.
Aber im Sommer kommen recht viele Familien mit Kindern hin. Und gerade die Nachfahren der Leute, die den Wert des Ganzen hier wiederentdeckt haben, die haben ihre Elternhäuser längst wieder renoviert und sind schöner eigentlich als früher. Na, jetzt ist es wichtiger, das ein bisschen schick mit Blumen zu haben und angestrichen. Früher haben die Leute dort gewohnt und gearbeitet. Und der Niedergang der Gegend hat ja ganz schnell nach dem Krieg eingesetzt. Man wollte zentralisiert wohnen in den Städten, in Sortland oder woanders oder noch in Südnorwegen.
Ein gutes Dutzend Passagiere sitzt wie im Linienbus auf dem Fährschiff unter Deck hintereinander. Michel geht rum und verkauft Tickets. Fast alle Fahrgäste kennt er persönlich. So plaudern sie mit dem zugewanderten Deutschen, der ihre Sprache inzwischen perfekt spricht, auch gern über die Vergangenheit ihrer Inselwelt.
Nun, Ti Ottebake, du war den störste Anteil Volks mal Bot i Vestbygda. Wisst du, sie Bakes da schippen soll? Da war der in den Hündre, oder kann das sehen?
Ja, det var godt over 100 mennesker bare her på Barkestad med Østringen og alt sammen.
Nur hier in Barkestad und Østringen waren es doch über 100 Leute, die hier gewohnt haben. Ja. War det skole her og andre
ting? Ja, skolen som var på Barkestad, den ble grunnlagt i 1971. Da var den ny og varte i 9 år.
Oh ja, die haben eine neue Schule gebaut 1971 und hat die dann ganz bescheidene 9 Jahre gehabt. Ja. Dann haben sie es eingestellt.
Pünktlich wie ein Bus steuert die Tinden jetzt die kleine Insel Tinsøya an. Der Anleger ist ein schmaler Holzsteg.
So, jetzt kommen wir nach Tinden zum Handelsplatz. Der ist ja vom Denkmalschutzamt die ganze Landschaft geschützt. Das ist schon ziemlich einzigartig auf den Vesterålen.
Eine Stiftung bewahrt die leerstehenden Wohn- und Lagerhäuser und kleinen Geschäfte. Der letzte Ladeninhaber und Bewohner starb 2002. Neue Fahrgäste steigen zu, nehmen unter Deck Platz. Michel kassiert wieder.
Ja, det er viktig at vi som MS Tinden trafikerer her og gjør det mulig å dra til hytten og tilbake.
Absolutt. Ellers så kunne vi jo ikke rette. Iallfall på vinteren.
Absolutt. Altså, under de Tinden wird das nicht funktionieren. Hvor ofte reiser du?
På sommeren 2 ganger. hver helg, eller fram og tilbake.
Altså, im Sommer meistens dann, aber dann auch jedes Wochenende.
Marion Letzner geht täglich zweimal an Bord. Seit mehr als 15 Jahren hat die Berlinerin ein kleines Haus auf Skogsøya, eine der Inseln, die das Fährschiff anläuft. Die Sozialpädagogin arbeitet auf der Nachbarinsel Langøya in einer Wohngruppe, wie früher in Berlin und in Hamburg. Und doch anders. Nicht nur, weil die Gehälter in Norwegen rund doppelt so hoch sind.
Was mich total fasziniert hat, war eben das Meer zu haben und Berge zu haben, weil ich beides total gerne mag. Gerne wandere, also gerne irgendwo die Berge hoch und dann die tolle Aussicht hier. Also das fand ich so schön.
Nach Ferien auf den Vesterålen stand für sie fest, ein Haus auf einer einsamen Insel sollte es sein. Auf Skogsøya leben nur noch ein paar Dutzend Menschen, überwiegend Ältere. Es gibt keinen Laden mehr, aber für die ehemalige Großstädterin ist es paradiesisch.
Es ist geschützter, dadurch gibt es bunte Blumenwiesen, Berge gibt es auch, also der höchste Berg ist über 700 Meter hoch. Es gibt wunderschöne Sandstrände auch auf der Insel, da muss man allerdings dann schon noch ein Stück laufen. Ja, viele Seen, also es ist wirklich so ein Paradies, so ein kleines Paradies, also für mich.
Die Tinte nimmt weiter Kurs durch die malerischen Fjorde. Während der Käpt'n per Funk Fragen klärt und Klönschnack hält, nähern wir uns einer weiteren Insel und Michel weist auf die nächste Sehenswürdigkeit, eine alte Holzkirche.
Der Handelsfleck, ne? Das war ein größeres Diesellager hier, da sind auch dann doch schon mal Frachter angekommen. Das ist immer noch ein schönes zentrales Kaihaus, da die Brücke und wiederum die Wohnhäuser, die aber gut renoviert sind. Also das ist wirklich Vesterålen, wie es lebt und lebt. Zeigt noch viel von früher. Hier ist wenig verändert.
Michel hieft einen Postkorb von Bord. Bunte Reklameschilder aus alter Zeit zieren die skandinavisch-roten Holzfassaden der Station am Anleger. Kisten und Kartons nimmt eine Frau mit einer Sackkarre in Empfang. Von Bord geht auch Hans-Arne Evernes. Er ist einer der letzten Fischer von hier mit eigenem kleinen Boot.
Ich bin ein Fischerbauer. Und jetzt habe ich mein Fischerboot, muss ich unterhalten und ja, es ist die Saison für das. Es gibt doch Fisch, aber es ist, ja, es, was soll ich sagen, es ist schwierig, aber wir kriegst den Fisch und wir machst Money und kein Fisch, kein Leben. Wir können nicht von den Touristen leben, wir können nicht von den Öl leben und man kann etwas verkaufen, aber du musst auch etwas produzieren.
Die Personenfähre legt gleich wieder in Myre an, in ihrem Heimathafen. Michel mag seinen Job, den besten, den er je hatte, wie er sagt. Ganz nah an den Menschen und der Natur.
Also ich habe heute Morgen schon Seeadler gesehen und Delfine. Da muss man immer aufpassen. Es geht natürlich sehr schnell, aber empfehle ich auch euch, nachher mal rauszugehen und zu gucken. Da ist an sich immer was los. Gerade jetzt die Hauptsaisonzeit, die Brutzeit für die Seevögel, die hier kommen. Recht viele Küstenseeschwalben und vor allem Papageitaucher, die so niedlich sind, kann man jetzt gut sehen. Ne?
Für Michel Jürgensen und seine aus Berlin stammende Frau sind die Vesterålen längst Heimat. Die drei Töchter sind dort geboren und aufgewachsen. Zwei Monate lang, vom 23. Mai bis zum 23. Juli, geht die Sonne nicht unter. Die kleinen nördlichen Schwestern der großen Lofoten erleben ihre Hochsaison. Ohne Rummel bisher. Aber das könnte sich durchaus ändern, meint der gebürtige Niedersachse.
Das ist sicherlich möglich, dass wir so ein Lofot-Syndrom kriegen. 6 Wochen rennen sie einem wirklich die Bude ein. Aber das flaut dann auch wieder ab. Und es bringt Geld in die Gegend und die Leute wollen ihr Erlebnis haben. Es ist gar kein Problem, diesen Tourismus zu machen. Als sanften Tourismus, das wird so oder so schwierig sein. Die Saison ist zu kurz. Aber bedenkt, dass die Fischereisaison im Winter vor 100 Jahren, vor 50 Jahren das gleiche Extrem gebracht hat. Da war dann plötzlich alles voller Fischer und allem so was dazugehört. Jetzt im Sommer sind sie eben Touristen, das macht gar nichts.
Gisela Jaschik fuhr mit einem Fährschiff von Insel zu Insel in Nordnorwegen.
Som gikk på frie veien. Sjung hei, sjung ha, sjung falla, sjung hei, sjung falla. At ingen skulle han få se, som gikk på frie veien.
Auf der anderen Seite der Erdhalbkugel trifft man auf ein ebenfalls recht dünn besiedeltes, wenn auch wesentlich tropischeres Inselparadies. Vor der Ostküste Australiens liegt das Great Barrier Reef mit seinen 2900 Korallenriffen und rund 1000 Inseln. Es gilt als eines der 7 Weltwunder der Natur, allerdings leidet es stark unter dem Klimawandel. Zu den berühmtesten Inseln dieses Archipels gehören die Whitsunday Islands, auf Deutsch Pfingstsonntagsinseln, die Vogelschutzinsel Lady Elliot Island und Fraser Island. Die Ureinwohner dieser Inseln, die Aborigines, haben ihre ganz eigenen Theorien darüber, wie diese Inseln entstanden sind.
And our creation comes from above.
In unserem Volk gibt es viele Geschichten über die Natur. Eine davon geht so: Vor langer, langer Zeit kam eine Regenbogenschlange aus dem Wasser. Sie bewegte sich geschmeidig über das staubtrockene Land. Mit ihrem Körper formte sie die Flussbetten, die der Regen später mit Wasser füllte. Die sanft geschwungenen Felsen entstanden aus ihren Eiern, die sie hier und da ablegte. Die spitzen Felsen, das sind ihre Exkremente. Wenn ihr die Inseln erkundet, dann denkt immer daran, dass ihr im Land der Aborigines seid. Und dass unsere Geschichten in jedem Baum, jedem Grashalm und in jedem Stein lebendig sind.
Just remember and visualize the figures and the footprints of a proud and happy race of Aboriginal people.
The Rainbow Serpent. Aber natürlich, die Regenbogenschlange muss diesen Archipel erschaffen haben. Anders lässt sich das grandiose Naturwunder nicht erklären. Wer die Pfingstsonntagsinseln aus der Luft betrachtet, sieht ein surreales Farbenspiel. Helles Türkis legt sich wie ein Ring um die vielen Inseln, umrandet von sattem Azurblau. Das Puderzuckerweiß der Sandbänke fließt schlangenlinienförmig in den Ozean hinein. Am berühmtesten ist der White Heaven Beach, Sehnsuchtsort. So heißt dieser Traumstrand auf Deutsch.
Unsere Familien sind mit dem Meer verbunden. Mein Großvater war Fischer, mein Vater auch. Alle meine Kinder lieben das Meer. Es ist einfach in unserem Blut.
And that's everything.
Die Stimmen der Aborigines kommen aus Stelen. Das Tourismusbüro hat sie aufgestellt, um an die Ngaru-People zu erinnern. An die Gruppe der Aborigines, die hier lebte, bis sie von Siedlern vertrieben wurde. Will, ein Neuseeländer, der schon lange in Down Under lebt, zeigt uns eine Höhle der Ngaru-People.
The small paintings there, to this day, we believe it's just like graffiti.
Die Malereien in der Höhle haben keine Bedeutung. Wir glauben, sie sind einfach nur Graffiti. Die Ngaru haben rote Steine zerrieben und das Pulver mit Wasser gemischt. Die fertige Paste haben sie dann als Farbe benutzt. In dieser Ecke da drüben war die Feuerstelle, da haben sie gekocht. Und in einer separaten Höhle haben die Frauen die Kinder zur Welt gebracht. Das haben sie nie vor den Männern gemacht.
The ladies would give birth. They never gave birth into the main cave. It'll always be somewhere close by.
Die Ngaru benutzten Kanus, um Fische zu fangen. Größere Fische, etwa Stachelmakrelen, wurden ausgenommen und zwischen Holzkohle gebraten oder in Erdöfen gegart. Kleine Fische haben die Ngaru einfach in heiße Asche gelegt. Das Essen der Aborigines war abwechslungsreich. Neben Känguru- oder Schlangenfleisch aßen sie Früchte und Nüsse aus dem Regenwald. Bushfood war bei den Australiern lange verpönt. Mittlerweile stehen Buschtomaten und Buschpflaumen auf der Speisekarte in fast jedem Gourmet-Restaurant. Das Great Barrier Reef. Dieser gigantische Organismus ist die Heimat von über 2000 Pflanzenarten, 300 verschiedenen Steinkorallenarten, 4000 Weichtier- und 400 Schwammarten. Die beste Möglichkeit, das Riff zu erleben, ist ein Aufenthalt auf einer der vielen Inseln. Wasserflugzeuge, Einpropellermaschinen und Helikopter fliegen sie an. Lady Elliot ist die südlichste Insel im Riffgebiet. Aus der Luft sieht sie aus wie ein überdimensionales Spiegelei. Die Seeschwalben machen jedem Besucher sofort klar, wem dieses kreisförmige Kleinod gehört, das Steinkorallen im Laufe von Jahrtausenden aus dem Pazifik wachsen ließen. Lady Elliot ist ein Vogelschutzgebiet. White-capped Noddies umschwirren jedes Flugzeug bei der Landung. Fast scheint es, als würden die Noddies die großen Blechvögel angreifen, um ihre Nester zu schützen. Um die Insel verläuft ein breites Riffplateau. Deshalb bleibt Lady Elliot von den Ausflugsschiffen verschont. Sie hätten keine Chance gegen die Korallen, die einen natürlichen Schutzwall bilden. Die Australier achten darauf, dass die Insel nicht von Touristen überrannt wird. Nur 150 Menschen haben Platz in den weiß getünchten Bungalows im 1970er Jahresstil, die auf der Insel stehen. Lady Elliot Island ist der Geheimtipp für Schnorchler. Schon ein paar Meter vom Strand entfernt ziehen Haie ihre Bahnen. Viele tropische Fischarten umschwärmen die bunten Korallen.
And the second is of course eating rubbish. You hear a lot about your soft plastics, like your plastic bags and your cling wrap.
Die meisten Schildkröten, die wir einsammeln, können nicht mehr schwimmen. Sie haben zu viel Plastik gefressen. Für die Schildkröten sehen Plastiktüten aus wie Quallen, die zu ihrer natürlichen Nahrung gehören. Darum fressen sie das Zeug. Weil sie es aber nicht verdauen können, entsteht in ihrem Magen eine Blase. Die Schildkröten treiben an der Oberfläche. Sie können nicht mehr untertauchen. Etwas zu fressen finden sie aber nur in tieferem Wasser. Eine Schildkröte, die ungefähr 50 cm lang ist, überlebt das vielleicht einen Monat.
Floating-Syndrom heißt dieses Phänomen, erklärt uns Jane Maloney. Jane ist Meeresbiologin und arbeitet in einer Klinik für verletzte Schildkröten auf Fitzroy Island. Früher war diese Insel ein Backpacker-Paradies. Inzwischen gibt es ein kleines Resort hier, aber zum Glück noch keinen Massentourismus. Am Nudie Beach, dem schönsten Strand auf Fitzroy Island, ist es auch in der Hauptsaison von November bis Februar angenehm leer. Nur ein paar verwaiste Badehandtücher liegen im gelben Sand. Ab und zu ankern ein paar Yachten etwas weiter draußen vor der Küste. Nicht nur die Schildkröten sind bedroht. Das gesamte Great Barrier Reef ist in Gefahr. Viele Korallen leiden am White-Syndrom. Dabei löst sich das Gewebe vom Kalkgerüst und fällt ab. Korallen leben in einer Symbiose mit Algen. Die Koralle filtert Nährstoffe aus dem Wasser, einen Teil davon liefern die Algen. Die wiederum benötigen Sonnenlicht, um Photosynthese betreiben zu können. Genau das können sie oft nicht mehr. Durch Zyklone und den Schiffsverkehr werden Sedimente aufgewirbelt, die das Wasser eintrüben. Die Algen sterben. Und mit ihnen verhungern die Korallen.
These are the most famous species that grow on the island.
Das sind die berühmtesten Bäume auf der Insel, Setinai Trees. Sie werden 45 Meter hoch und bis zu 4 Meter breit. Für jeden Meter Wachstum braucht der Baum 250 Jahre. Der Suezkanal wurde aus dem Holz dieser Bäume gebaut.
Der Ranger Peter Meyer schützt die Natur auf Fraser Island. Es ist die größte Sandinsel der Welt. Die Aborigines sagen, dass Fraser Island in Wirklichkeit der Körper eines göttlichen Wesens ist. Kigari, die Tochter des Gottes Birel, wollte lieber auf der Erde leben als mit ihrem Vater in der Götterwelt, weil sie von der Natur Australiens so verzaubert war.
Kigari legte sich ins Meer und ihr Vater transformierte ihren Körper zu einer Insel. Und er schuf den Regenwald und die Tiere, die Berge und Bäume. Und die Aborigines, damit sie Gesellschaft hatte. Und ihr Name, Kigari, bedeutet Paradies.
Ob es erhalten bleiben wird, das Paradies Great Barrier Reef, werden die nächsten Jahrzehnte zeigen. An einigen Stellen gibt es schon jetzt kaum noch gesunde Korallen. Vielleicht sollte die australische Regierung doch etwas mehr auf die Stimmen der Aborigines hören. Sie würden niemals zulassen, dass Kohleminen und Schiffsverkehr eine Welt in Gefahr bringen, die von Göttern und Fabelwesen erschaffen wurde.
Isa Hoffinger war auf den Inseln des Great Barrier Reef im Pazifischen Ozean unterwegs. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Schweden denken? Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, ABBA und vielleicht noch Knäckebrot. All das gibt es auf Stockholms größter Vergnügungsinsel Djurgården, was auf Deutsch so viel heißt wie Tiergarten. Die sehr waldreiche Insel war einst sowas wie der Garten der Könige und diente den jeweiligen Monarchen zum Lustwandeln und Jagdvergnügen. Auch heute findet sich darauf alles, was Spaß macht. Strand, Restaurants, ein Vergnügungspark, diverse Museen, unter anderem das Vasa-Museum. Dort gibt es allerdings kein Knäckebrot zu sehen, sondern das vor rund 400 Jahren gesunkene Kriegsschiff Vasa. Christiane Zwick hat sich nach Djurgården aufgemacht.
Und aufwärts. Der 5-Sekunden-Blick auf Stockholm ist grandios. Von hier oben könnte man kaum sagen, ob die Stadt an oder in der Ostsee liegt. Rechts Kungsholmen und Skeppsholmen, dahinter die Altstadt Gamla Stan. Lauter Inseln. Fassaden in den Farben reifer Zitrusfrüchte spiegeln sich im Wasser. Und in genau diese Richtung kippt die Achterbahn ihre Passagiere. Kopfüber. Die Wagen der angeblich höchsten Achterbahn der Welt kehren jetzt das Unterste zu Oberst und machen den Vergnügungspark Gröna Lund zum Himmel über Erden. Nach Djurgården kommt man, um dem Alltag zu entfliehen. Auf dieser Insel suchen Stockholmer Nervenkitzel, Erholung und Unterhaltung. Man kann mit Popstars singen oder das vielleicht berühmteste Wrack der Welt bestaunen. Die Erinnerungen an die gute alte Zeit haben ihren Platz in der Mitte aller Attraktionen.
Meine Kindheit verlebte ich in einem Land, das es nicht mehr gibt. Aber wohin ist es entschwunden?
Fragte Astrid Lindgren einst in ihren Memoiren. Nach Djurgården, würden heute viele Landsleute sagen. Im Museumsdorf Skansen, oben auf dem Hügel und in Junibacken, treffen sich alle, die ihren Träumen von Bullerbü nachhängen möchten. Junibacken ist Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger gewidmet und den anderen Figuren, die Astrid Lindgren schuf. Als Widerhall ihrer eigenen Kindheit.
Wir kletterten wie die Affen auf Bäume und Dächer. Wir sprangen von Bretterstapeln und Heuhaufen, dass unsere Eingeweide nur so wimmerten. Wir krochen quer durch riesige Sägemehlhaufen, lebensgefährliche unterirdische Gänge entlang.
Der Weg nach Djurgården ist weniger abenteuerlich. Immerhin, die Straßenbahn wirkt wie Lindgrens Büchern entfahren. Die 100 Jahre alte Linie 7 bummelt den Djurgårdens Wägen entlang, klappert Sehenswürdigkeiten im Dutzend ab und hält auch zwei Stationen hinter Gröna Lund vor einem gelb gestrichenen dreistöckigen Flachdachbau, der eine Versicherung beherbergen könnte. Weit gefehlt. Im Untergeschoss wurde der erfolgreichsten Musikgruppe Schwedens ein Denkmal gesetzt. ABBA-Fans aus aller Welt pilgern in dieses vor 3 Jahren eröffnete Museum.
Disco, gute Laune Musik. Wenn ich das höre, kann ich gleich tack an die Füße mit.
Agneta, Benny, Björn und Annifried haben sich lange gegen die Huldigung gesträubt. Museumsleiter Matthias Hansson erinnert sich, dass sogar die Pop-Promis, wie es in Schweden guter Ton ist, nicht der Prahlerei verdächtigt sein wollten.
They said no to setting up a museum in Stockholm.
Sie haben Jahr für Jahr Nein gesagt zu einem ABBA-Museum. Die Stadt Stockholm hat 40 Jahre lang angefragt. Immer war die Antwort Nein. Und dann plötzlich war die Antwort ja, nachdem Björn und Benny die Idee hatten, wenn ihr ein Museum über schwedische Popmusik macht, dann können wir ein Teil davon sein.
Over all Swedish popular music, we can be part of that.
Und so kam es. Die Swedish Music Hall of Fame befindet sich in den Nachbarräumen. Doch die Menge drängt sich in ABBA The Museum. Die Ausstellung erzählt von einer ziemlich disziplinierten Gruppe. Brav und bescheiden, bis sie Glitzer, Stiefel und Schlaghosen aus dem Koffer holen. Bei allem Glitzer und Glamour strebt das Museum Ganzheitlichkeit an. Sogar Björns und Agnetas Küche aus den 70ern ist zu sehen. Manchen der Stücke wurde geradezu detektivisch nachgespürt.
Zum Beispiel das Mischpult, mit dem viele der ABBA-Songs in den Polarstudios aufgenommen wurden, haben wir in einer Garage in Deutschland gefunden.
Wer so viel Musik hört, will selber singen. Hinter roten Samtvorhängen in den Karaoke-Nischen wird geträllert, was die Stimmbänder hergeben. Daheim lässt sich die Aufnahme mit Hilfe der Ticketnummer abrufen und runterladen. Tim van den Engel will lieber mit ABBA auf die große Bühne. Etwas Bammel hat er schon.
Man ist da völlig alleine und dann kommen immer wildfremde Leute und die schauen einem zu, wie man eigentlich schräg singt oder den Text.
Dass noch andere vor ihm dran sind, ist gar nicht so schlecht. Tim van den Engel geht Luft schnappen. Für den kompletten Szenenwechsel braucht man zu Fuß nur 10 Minuten, immer am Wasser entlang. Hier ist ein altes Schiff zu sehen, aber was für eins. Die Vasa sollte einst der Stolz der schwedischen Marine werden. 70 Meter lang, 50 Meter hoch, mit mehr als 64 Kanonen an Bord. Eine Windböe wurde dem fehlkonstruierten Schiff bei seiner Jungfernfahrt 1626 zum Verhängnis. Die Vasa sank nahe Dürgården. Über 300 Jahre lang vergessen, prunkt das restaurierte Kriegsschiff nun im eigenen Museum mit schierer Größe und einem Wimmelkabinett von Schnitzereien. Römische Krieger, Löwen, Nixen, Fantasiefiguren und griechische Gottheiten tummeln sich an den Deckaufbauten. Die Vasa ist heute das Schmuckstück, das sie immer sein sollte, allerdings auf dem Trockenen. Und eine Parabel darauf, dass man mit Angeberei in Schweden nicht weit kommt. In den vielen Museen, die Dürgården zu bieten hat, lässt sich eine Menge lernen. Auch wie man mit Lampenfieber umgeht. Die Bühne im dunklen Saal ist frei geworden. Tim van den Engel ist an der Reihe. Er hat sich Mamma Mia ausgesucht. Auswendig kann er den Text nicht.
Man weiß ungefähr die Refrain, ja, und der Rest, ja, tut man improvisieren oder man versucht so gut wie möglich nachzusingen. Man wackelt einfach mit und man singt ein bisschen mit und das so, man kann sich selber sein irgendwie.
Der Projektor springt an, der junge Schweizer tanzt und singt neben Agneta, Benny, Björn und Anifried. Auch wenn es nur Projektionen sind, die Zuschauer halten inne. Und ihr Beifall ist echt. Dann gehen die Lichter wieder aus. Doch die Show auf Dürgården geht weiter. Es gibt noch viel zu sehen. Die letzte Straßenbahn fährt zwar um 10 Uhr, aber es gibt ja auch eine Fähre, wie es sich gehört für eine Insel.
Christiane Zwick war auf der Stockholmer Insel Dürgården. Und das war's auch schon wieder mit Zwischen Hamburg und Tahiti. Im Team waren heute Birgit Meyer, Karin Huxdorf, Doris Umland und ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.